Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Tillmann.
Hallo Uwe.
Ja, Tillmann, wenn man an so einem schönen Frühlingstag wie heute den Stress des Alltags hinter sich lässt und mal vor die Tore der Stadt geht, in die Weinberge, durch die Gartenanlagen und so, und da einen schönen Tag verbringt in der Sonne, in der Wärme des Frühlings, dann ist mir heute aufgefallen, dass mich da zwei Dinge sehr beschäftigen. Das eine ist die Schnelligkeit, wie schnell manch einer ein Bier trinken kann.
Du?
Nicht nur ich.
Komm.
Aber auch die Langsamkeit, wie langsam man durch den Wald laufen kann.
Okay.
Weil man entspannt ist.
Also ich fand ja,
und dieser Hektik des Alltags entrissen.
Okay, ich finde es bei der Geschwindigkeit des Gehens ehrlich gesagt so, naja, also ich habe es ja neu schon mal gesagt, dass ich kenne ein paar Tänzer und Tänzerinnen und die gehen immer so unglaublich langsam. Ich werde so nervös und weil die irgendwie vielleicht sich genug auspowern. Und meine Mutter ist außerdem, die rennt so schnell, dass meine Schwester immer sagt so, sind wir auf der Flucht? Und ich fand vorhin, also weil du sagst es ja, weil ja, wir gemeinsam davon im Wald waren, und ich fand diese Schnelligkeit des Lebens oder die Langsamkeit, die Hektik des Alltags, wo es mir am meisten aufgefallen ist, diese, dass wir das heute nicht so hatten, war eben diese Situation an diesem Turm. Da sehe ich zwei Menschen, die ich irgendwie gestern erst kennengelernt habe, und ja, klar, ich habe Zeit, mal hinzugehen und sagen so, hallo, seid ihr es überhaupt? Ach ja, schön. Oder dann später treffen wir so irgendwelche Leute und die sagen Prost und wir reden mit denen. Das ist für mich eher das, weil, also zumindest am Anfang musste ich schon mich beeilen, mit dir Schritt halten zu können, aber du bist ja natürlich auch ein sehr geübter Wanderer.
Das gebe ich zu, genau. Ich glaube, ich laufe etwas schneller als der Durchschnitt.
Also okay. Mit Schritt halten meine ich bei dir vor allem beim Gehen, nicht bei dem Trinken dieses Getränks.
Okay, gut. Ja, aber ist ja auch schön, dass die anderen Leute dann drauf eingehen können und einen dann auch begrüßen, weil oft so, wenn man sonst tagsüber in der Stadt ist, sind die Leute ja in Hektik und haben gar keinen Bock und keine Zeit, mit einem zu reden. Das war halt wirklich sehr entspannt. Und das Zweite ist, also neben der Geschwindigkeit, dass es mich brutal nervt, dass man gefühlt alle paar hundert Meter irgendwo an einen Zaun kommt oder an so ein Schild, wo steht, Durchgang verboten.
Okay.
Und es hat ja ganz viel mit dem Eigentum zu tun, was die Leute dann eben für sich beanspruchen und dann auch sagen, das gehört mir, das gehört dir, du darfst hier nicht durch.
Ja, man fragt sich ja immer, wie kommt dieses Schild Betreten verboten in die Mitte des Rasens.
Ja.
Sauber, so, ja, okay.
Und wo kommen eigentlich diese angeblich so vielen Hunde her, die überall das Grundstück bewachen?
Ja, stimmt.
Heute haben wir gar keinen gesehen, gell?
Böse sind, ja.
Ja, also das sind zwei Aspekte, die mir in der Natur dann doch oft auffallen. Einmal dieses Runterkommen, ein bisschen runterschalten vom Alltag, gleichzeitig aber auch ist man trotzdem nicht draußen, weil man immer noch in dieser, ja, menschengemachten Umwelt ist, ja, die halt sagen, das ist jetzt mein Garten, da darfst du nicht durch, hier ist ein Zaun abgesperrt. Und das ist dann auch irgendwie wieder manchmal einfach schade, dass man dann ständig Umwege laufen muss.
Es ist ja so eine organisierte Natur, keine Ahnung. Also es ist
ja eine zurechtgestutzte, ne? Wo die Menschen sich alles parzelliert haben, gesagt haben, das ist meins, das ist deins, ein Zaun dazwischen.
Ja, ich finde es ja eher komisch, dass man das so trennt, dass man jetzt Alltag hat und dann hat man auf einmal diese Flucht aus dem Alltag. Das finde ich ja eher so ein bisschen.
Das stimmt auch.
So ein bisschen. Ich meine, ich fand es wirklich auch, ich merke es ja auch an mir, auch wenn mein Alltag weniger alltäglich ist wie der vieler Menschen, dass es gibt Situationen, wo man denkt, okay, jetzt kann ich voll auf alles hier eingehen, ich bin jetzt bereit. Also ich sage, für mich ist auch immer so ein Ding, dieser Gemüsetheken-Flirt, sag ich mal, ist für mich die Königsdisziplin eigentlich so, weil du, wenn du das schaffst, irgendwie so beim Edeka gestresst irgendwie noch irgendwie Witze zu machen über die Frühlingszwiebeln, dann bist du wirklich so im Hier und Jetzt und dann bist du wirklich so hellwach und bist geistig präsent. Und oft, ich bin es auch nicht immer, aber ich bin das gern Aber manchmal geht es auch so, oh Gott, und dann ich muss noch das machen, ich muss noch die E-Mail beantworten, ich muss noch das und ich muss noch das und ich muss noch das und das ist völlig blockiert. Und an so einem Tag wie heute ist keiner blockiert.
Ja, genau. Außer zum Beispiel durch den Zaun. Und ich meine,
Geil.
da kann man ja auch sagen, ist mir egal, ich laufe da jetzt durch das Grundstück durch, weil damit spare ich 200 Meter Umweg.
Ja, da bin
Und
ich
dann wird
auch.
man diese Regeln brechen, ne?
Da bin ich ausnahmsweise doch auch
Aber
deutsch.
ja, ich auch eher, weil dann
Ja.
wirkt das Schild mit dem Hund, der angeblich da ist, halt schon. Und dann denkt man sich, okay, und wenn er jetzt gleich hinter der Ecke vorspringt und mir in die Wade beißt.
Aber ich muss sagen, das ist der Unterschied zwischen Italien und Deutschland, weil in Italien, da gibt es den Zaun nicht und das Schild nicht, aber den Hund dafür doch. Und da ist mir es dann fast doch lieber.
Das
Also in
ist ja
Italien ist das
fies.
so, oh
Okay.
Gott, überall bei den Hunden, wo sind die Zäune? So ist irgendwie auch wieder.
Okay, ja.
Jetzt bin ich gespannt auf deine Überleitung.
Naja, es geht drum um Regeln,
Regeln? Ja, stimmt.
ja, die
Ah.
theoretisch auch gebrochen werden können und die Frage, wie man sich im Alltag verhält.
Die Frage ist ja erstmal, ob man die Regel kennen muss, um sie zu brechen. Das ist ein Unterschied. Ich kenne diese Regel und ich breche die jetzt ganz absichtlich, um den anderen zu zeigen, hey, hier ist die Regel und das ist alles Quatsch. Oder, ach so, da war eine Regel. Das ist ja irgendwie ist ein
So wie in
andere.
Italien. Oh, da war ein Hund.
Ja, da, oh, da war kein Zaun. Also, das ist ja ein anderes Lebensgefühl, ein bisschen, finde ich so. Und.
Ich meine, ich glaube, eine Gesellschaft funktioniert nicht ohne Regeln.
Oh. Ja.
Die Menschen brauchen schon Regeln
Willst du mich
untereinander.
provozieren oder?
Ja, natürlich.
Okay. Also, jetzt muss ich es. Ja, ich wollte eigentlich heute auch, wollte ich, ist Fehler meinerseits, sich Dinge vorzunehmen, wie dumm. Ich hatte eigentlich so ein bisschen gedacht, ich rede heute über C.G. Jung, aber jetzt kommt erstmal Freud, weil Freud hat gesagt, Kultur ist nicht ohne Triebverzicht möglich.
Ja.
Und das ist ja dieser Triebverzicht, den machen wir durch Regeln. Du darfst nicht begehren deines Nachbars natürlich Frau, nicht? Und wie
Die
auch
zehn
immer.
Gebote.
Ja, das sind das sind halt Regeln. Und Freud ist der Meinung, dass Kultur nur so möglich ist. Ich weiß nicht, wie stark man den Begriff Kultur jetzt da definieren muss, weil als alter Daoist bin ich natürlich der Meinung, dass das brauchen bloß Loser. Also wer einfach frei von Zwängen ist und auf sein Körpergefühl achtet und auf seine, ja, auf seinen gesunden Menschenverstand, auf das Bauchgefühl, der muss, braucht keine Regeln, der macht es automatisch gut. Also es ist auch ein sehr positives Menschenbild, finde ich so, dass eigentlich, dass ich, wenn ich einfach, die Menschen sind eigentlich okay. Oder sind, vielleicht reicht auch okay, vielleicht müssen sie gar nicht gut sein, die müssen gar nicht super toll sein, aber der Mensch, der frei von Zwängen ist, der schlägt nicht einfach jemand anderen tot. Dass jemandem die Axt aufs Hirn schlagen, kommt eigentlich dadurch, dass ich habe hier jemand, der sagt, du musst das, und der andere sagt, du musst das, und der dritte sagt, du musst das, und du denkst, aber mein Vater erwartet von mir das, und dann
Also,
machst du auch Quatsch.
da gibt es ja dieses Buch von Bregmann, Im Grunde gut, der
Okay.
eigentlich auch sagt, dass die Menschen eigentlich gut seien. Da ist die Frage, aber es gibt doch immer auch irgendwo jemanden, der dann doch über die Stränge schlägt, der das einfach ausnutzt, oder? Das kann man doch nicht ausschließen in so einer
Ich glaube nicht.
Gesellschaft.
Also ich glaube, der das macht, der hat dann doch irgendwelche Zwänge eigentlich so. Okay, und jetzt können wir eigentlich mal fragen, okay, also wir wollen ja eigentlich nicht über Daoismus reden, aber weil es geht darum, wenn du wirklich frei von Zwängen bist, dann machst du eigentlich alles cool. Aber die Frage ist ja, wann bin ich frei von Zwängen? Man weiß das ja selber nie. Habe ich jetzt gerade irgendeinen Zwang? Mache ich das, was ich mache, weil es von mir irgendjemand erwartet? Oder kommt das wirklich aus mir heraus? Das wirst du nie erfahren. Das ist ganz arg schwierig. Du, manchmal spürst du es wirklich, dann meinst du, okay, ich muss halt um 8 Uhr auf der Arbeit sein. Das ist ein ganz offensichtlicher Zwang. Aber weiß ich jetzt, will ich jetzt irgendwie mich selbst verwirklichen, weil ich frei bin? Oder will ich mich eigentlich selbst verwirklichen, weil irgendwie mein Opa als Kind mir eingebläut hat, dass es das Beste ist? Was weiß ich was. Das ist sehr schwer herauszufinden.
Na, das Grundprinzip der Regeln, sagt ja das Sprichwort, ist, dass sie auch gebrochen werden müssen.
Ja, okay, ja.
Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, weil vielleicht gibt es ja auch Leute, die gerne früh aufstehen und es gibt auch Leute, die gerne spät aufstehen.
Ja.
Aber es passt halt nicht für jeden. Und manche müssen sich dann da zwingen und andere, die, denen fällt es leichter. Und es gibt auch Leute, denen es Spaß macht, da irgendwo die gesellschaftlichen Regeln zu durchbrechen.
Und ja, und aber nur deshalb, weil die gesellschaftlichen Regeln schon da sind. Also, wenn wir in der Gesellschaft, okay, mal ganz dumm gesagt so, ich fange jetzt schon an, über den Joker bei Batman zu reden. Der Joker bei Batman ist so eine Figur, der sagt zum Beispiel, der sagt einmal in diesem zweiten Film, The Dark Knight Rises, sagt er, ich will dem, oder ich weiß nicht, ob er es so konkret sagt, aber er will ja Batman nur zeigen, dass sein System nicht funktioniert. Er will das dem zeigen. Er sagt dann auch dieses Zitat, das ich so toll finde, ich bin doch nur ein Hund, der Autos hinterher rennt. Ich wüsste gar nicht, was ich tun soll, wenn ich mal eins fangen würde. Und er will eigentlich dem nur zeigen, dein System funktioniert nicht. Aber er macht es ja nur deshalb, weil er schon in einem aus seiner Sicht krankhaften System lebt. Wenn der jetzt einfach in einem, nennen wir es mal Urzustand wäre, wenn er in der Natur leben würde und einfach nur Mammuts hinterher rennen würde, dann müsste der gar kein Joker sein. Und das ist vielleicht fast schon so ein gutes, ja, Beispiel und Einstieg, dass vielleicht so der Joker auch zum Beispiel, das ist eine tragische Gestalt und er ist tragisch, weil er vielleicht einfach auch nicht in die Gesellschaft passt. Und es gibt einfach Individuen, die passen nicht in die Gesellschaft. Und das sind wir jetzt bei meinem Thema übrigens, nämlich den Trickstern. Der Trickster Gott ist, also es gibt in vielen Kulturen gibt's Götter, die man als Trickster bezeichnet. Das kommt auch aus dem französischen Tricher, betrügen. Und das ist so eine Figur, die ist oft ambivalent. Man kann die nicht so durchschauen. Die hält sich eben nicht an die Regeln. Die oft kann die sich verwandeln auch, die Gestalt. Und die ist oft eine tragische Figur. Und vielleicht ist sie deshalb tragisch, weil sie eben nicht in die Gesellschaft passt. Die Gesellschaft hat ihr irgendwas angetan. In der modernen Welt sind Trickster oft fast auch schon welche, die nicht so in diese Geschlechterrolle passen. So, wenn du einfach, die haben oft schon solche Eigenschaften, dass sie nicht so ganz dem Mann-Frau-Bild zuordnenbar sind und deswegen irgendwie nicht reinpassen. Und dadurch spüren sie, dass die ganzen Regeln, die es gibt und diese ganze Kultur halt irgendwie nicht vollständig ist, sage ich mal. So, da fehlt was so. Ja. Und die spüren das. Und dann, dadurch kommt es, dass sie dann der Gesellschaft zeigen wollen, hey Leute, leckt mir am Arsch, das funktioniert ja so nicht so. Und ihr denkt, das passt alles, aber ihr habt mich übersehen auch so ein bisschen in eurem Regelwahn.
Ja, ja, also dass eine Person sich übergangen fühlt oder durch diese gesellschaftlichen Regeln nicht präsentiert oder auch vielleicht nicht selbst persönlich verwirklicht. Aber ich glaube, zum Trickster gehört da noch ein anderer Aspekt. Der muss ja intelligent genug sein, weil reiner Protest oder zu sagen, mutwillige Zerstörung, Vandalismus ist ja die eine Sache, aber dann auch irgendwo den anderen zeigen zu wollen, schaut mal, eure Regeln kann man theoretisch auch anders interpretieren, da ist nochmal ein Schritt mehr dahinter.
Nee, klar, aber ich glaube, dass du, man kann quasi auch intelligent werden, in Anführungszeichen. Oder sagen wir mal so, du meintest irgendwann mal auch so, das Gehirn ist wie ein Muskel, das auch Erholung braucht und das man trainieren kann. Und wenn du aus irgendeinem Grund, also ich bin manchmal froh, dass ich bin ja auch ein halber Trickster. Also ich mache ja, ich sitze ja auch nicht irgendwie, ich mache auch nicht das, was ich studiert habe und mache irgendwie so ein, ich begehre ja auch auf gegen das System in ein wenig. Ich will es nicht übertreiben. Ich meine, es tut mir leid.
System.
Ja, ich bin auch, ja genau. Ich war heute auf keiner Demo, obwohl ja man es eigentlich sein hätte sollen. Ich bin manchmal froh, eher die Ausnahme zu sein, sage ich mal so. Weil wenn du die Ausnahme bist, dann musst du automatisch mehr nachdenken. Wenn du einfach das machst, was die Gesellschaft von dir erwartet. Wenn du einfach sagst, ah ja, super, du hast ein tolles Abi, du machst jetzt das, du heiratest eine tolle Frau, du bist mit 30, kriegst das erste Kind, dann ziehst du aufs Land, kaufst ein Haus, kaufst einen Hund und machst Karriere.
Machst ab und zu Urlaub.
Machst dann Urlaub in Italien, genau, nee, in Italien ist auch, das war 70er, du fliegst dann auch, du musst fliegen, sonst ist, ja, also wenn du mehr wie 100.000 Euro im Jahr verdienst und nicht fliegst, das hast du auch das System nicht begriffen. Nee, also, und ich finde es immer cool, wenn man nicht im System ist, weil wenn du, also, oder nicht zu systemkonform bist, weil wenn du so ein bisschen daneben bist, du kennst ja immer das System. Du kennst dann zwei Sichtweisen. Und wenn du aber nur Mainstream bist, dann kennst du nur Mainstream. Aber wenn du dieses Unmainstream, dann kennst du den Mainstream
Das hat.
out auch. Und deswegen werden solche Trickster oft automatisch, sag ich mal, ich weiß nicht, ob intelligent, aber reflektiert zumindest.
Ja, das hat ja auch ganz viel mit, wollte ich gerade sagen, mit Reflexion zu tun, mit letztendlich auch Persönlichkeit, einem eigenen Charakter.
Der sich ja entwickelt, aber auch meiner
Genau,
Meinung nach.
genau. Der auch eine gewisse Freiheit hat zu sagen, das, was die Gesellschaft vorschreibt, ist nicht das, was mir entspricht.
Ja.
Und
Und
dieser,
das, ja.
naja, dieser Trickster-Gott,
Muss nicht unbedingt ein Gott sein,
diese
gottähnlich.
Trickster-Figur.
Diese Trickster-Figur kann auch ein Held sein. Also Joker ist kein Gott zum Beispiel. Es gibt auch noch andere Trickster, die keine Götter sind. Zum Beispiel Till Eulenspiegel ist kein Gott, zählt auch als Trickster. Es gibt auch zum Beispiel,
Mönchhausen.
ja, auch gut. Es gibt auch so Trickster, zum Beispiel, ich finde ein ganz toller Trickster ist Anansi. Und das ist so, ist kein Gott und der wird dann Gott. Anansi ist eine ganz berühmte Figur, die aus Afrika kommt,
Okay.
ja, und der ist so ein Spinnenmensch, der fordert den Gott heraus, indem er ihn fragt, so, ich möchte die Weisheit. Und der Gott ist so, was, wie, was? Das ist völlig überfordert mit der Frage. Stellt dann diesem Anansis Aufgaben, die scheinbar unlösbar sind. Aber Anansi ist eben ein Trickster, ist sehr klug und der löst dann diese Aufgaben. Dann bekommt er diese Weisheit dann auch von dem und wird dann Gott gleich gemacht. Und dann am Ende der Geschichte ist es so, dass er dann die Weisheit hatte, er dann in einer Kalebasse, das ist so ein Kürbisgefäß, will er sie auf einen Baum hoch tragen und da verstecken. Und er ist immer in einer, er ist eine Spinnenfigur auch, das ist so ein Spinnenmensch, sag ich mal. Und dann will er da hoch und bindet sich die Kalebasse auf den Bauch. Sein Sohn sieht es und lacht ihn aus, weil er schafft es nicht, auf den Baum zu klettern mit dieser Kalebasse auf dem Bauch. Und sein Sohn sagt, bind's dir doch auf den Rücken. Und dann macht er es auf den Rücken, klettert hoch und irgendwie gibt es verschiedene Varianten. Entweder direkt fällt es runter oder wenn er oben ist, fällt die Kalebasse runter, zerbricht und die Weisheit verteilt sich auf der Welt. Und er denkt
Ah
sich
ja.
dann so, ja gut, was hilft mir die ganze Weisheit, hat mir gar nichts gebracht. Ich habe erst den Rat eines Kindes gebraucht, um irgendwie damit umgehen zu können.
Ah, okay.
Und es ist auch ein Trickster-Element, ist es, also er bringt die Weisheit zu den Menschen außer Szenen, aber es ist auch so was typisch Trickster-mäßiges, dass die oft den Menschen helfen. Also zum Beispiel auch diese Figur Anansi, der zeigt auch den Menschen, wie man mörsert. Und das machen sie oft deshalb, wie auch Prometheus ist auch so eine Art Trickster.
Den hätte ich jetzt auch erstmal als Trickster-Figur genannt.
Ja, und der macht es nämlich, und zwar, das ist nämlich das Spannende, was ich so cool finde. Warum bringt denn der den Menschen das Feuer? Ich glaube auch, weil er einfach den Göttern eins reinwirken will. Der Zeus sagt so, die Menschen sollen kein Feuer haben und der Prometheus denkt sich dann so, ja, keine Ahnung und hier sind eure Regeln und was weiß ich, was soll das alles? Ist auch so, im Schwäbischen würde man sagen, grad zum Bosse.
Ja, ich will die Regeln neu schreiben. Das wäre dann auch ein
Das ist
bisschen eine
auch,
Revolution, ne?
genau,
Also ich will
Trickster.
einfach Revolution machen, um der Revolution willen, um mal was anderes zu haben.
Finde ich nicht ganz verkehrt. Ja, also Trickster sind oft auch so, die bringen Sachen ins Rollen.
Ja.
Und das
Und
ist.
gucken, was passiert und gucken sehr genau, wie die anderen darauf reagieren.
Ja, und sie haben. Also bei Trickster, ich denke immer, ich denke, habe da viel drüber nachgedacht, dass das, ich sage nochmal, dieses, das System braucht eigentlich den Trickster. Weil. Wenn wir starre Regeln haben, dann sind wir irgendwann auch gefangen in diesen Regeln. Also unsere Regeln, also ich komme jetzt kurz mal zu den nordischen Göttern, ganz kurz. Da ist oft so, die sind halt alles sehr weise und moralisch. Odin und Thor, die sind sehr klug und stark und weise. Aber sie sind in ihrem Regelsystem, auch in ihrem Moralsystem, sind sie sehr gefangen auch. Sie sind da so völlig in ihrem Denken blockiert. Also sie können quasi Konflikte nur lösen mit ihren Methodiken, die sehr starr vorgeschrieben sind. Und deswegen brauchen sie Loki, weil Loki, der hat dann irgendeine Idee, die eigentlich nicht erlaubt ist. So. Und ich finde, das trifft man so oft. Es gibt auch einen Film, es gibt zum Beispiel bei Bourne, da gibt es auch in einem Film, da gibt es dann so eine Abteilung von der CIA, von der der Chef aber nichts weiß. Und die muss dann irgendwelche Sachen machen. Und dann gibt es noch eine Unterabteilung, die dann auch die Abteilung nicht weiß und keine Ahnung. Und es muss irgendwie auch Leute geben, die eben den Regeln nicht folgen. Und wir denken immer so, und mich regt es oft auf an Moralisten, sag ich mal, so Leute, die so mit moralischem Zeigefinger daherkommen und sagen, du musst so sein, du musst so sein, du musst so sein, dass sie denken, dass man aufs echte Leben so starre Regeln anwenden kann. Aber letzten Endes funktioniert es nicht so. Und ich habe Clay Angst, dass du gar nicht mehr zu Wort kommst, weil ich jetzt noch einen Punkt anbringen muss. Du meinst mal, du würdest gerne mehr über Mathematik wissen? Sagt dir Gödel was?
Nein.
Es gibt von Gödel den Unvollständigkeitssatz von Gödel. Und der sagt, das hört sich jetzt erstmal kompliziert an, unterbrecht mich oder fragt nach, wenn ich zu arg überroll. Der Unvollständigkeitssatz sagt, dass ein hinreichend starkes System ist entweder in sich widersprüchlich oder unvollständig. Und der beweist das, indem er sagt, diesen Satz, alle Kreter lügen oder dieser Satz ist falsch, den überträgt er in die Mathematik. Und das ist ja einfach ein, also wenn du sagst, dieser Satz ist falsch, ist ein Widerspruch in sich und er überträgt es auf die Mathematik und beweist es so, dass im Prinzip die Analysis ist entweder unvollständig oder in sich widersprüchlich. Und jetzt ist die Frage, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, was es bedeutet, was hinreichend stark ist. Also das heißt einfach zum Beispiel
Dass es stabil ist, oder?
ja, oder auch sehr viele Aussagen treffen kann. Also die Geometrie ist zum Beispiel nicht hinreichend stark. Die Geometrie ist
Naja.
irgendwie ein zu schwaches System, deswegen ist sie sowohl vollständig als auch widerspruchsfrei. Aber die Analysis ist so mächtig und ich frage mich nämlich auch die Moral. Deswegen ist das für mich ein interessantes Thema. Die ganze, oder das, was wir als unter Moral verstehen, wir versuchen immer, wir denken, wir könnten damit alles irgendwie greifen, wir können alles irgendwie erklären, wir können Regeln machen. Wer das sagt, ist gut, wer das sagt, ist schlecht und bla bla bla. Und das können wir, aber das funktioniert nicht. Das ist Quatsch. Das ist wirklich, und das macht mich echt auch wütend, wenn irgendwelche Möchtegern-Weltverbesserer dann kommen und mir sagen, weil ich da vor 3 Tagen mal nicht gegendert habe, bin ich ein schlechter Mensch und fertig. Und dann kommen sie, aber du kommst im echten Leben immer in die Situation, wo du deinen eigenen moralischen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden kannst. Das ist einfach so. Wir können es nicht verhindern. Entweder kaufe ich jetzt halt hier das Nestle-Produkt oder ich verdurste. Und was mache ich denn dann? Und verdursten ist für mich auch nicht eine moralisch supere Lösung. Und diese Grenzen, das Akzeptieren, das ist mir wichtig. Und deswegen bin ich selber auch eine Loki-Figur. Einfach um euch zu zeigen, ich meine jetzt gar nicht dich, aber ja, ihr schwätzt da so klug daher, aber come on. Come on. Jetzt kommt mal runter und trickst mal ein bisschen rum.
Okay, also wenn ich dich richtig verstanden habe, das war jetzt viel,
Ja, ich.
dann fasse ich nochmal zusammen. Die Gesellschaft braucht Figuren, Menschen, Personen, die gegen die allgemeinen Regeln zumindest mal aufstehen und einen Kontrast, zeigen, damit die Regeln reflektiert werden.
Oh,
Und
also
nur so.
ich finde, das ist teilweise richtig, was du sagst, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also ja, also so wird es in den Mythen begründet.
Okay.
Das, also so wird es begründet, warum es den Trickster gibt. Also also ich habe ja vorhin schon C.G. Jung erwähnt. C.G. Jung hat sich viel Gedanken gemacht über solche Figuren, so Archetypen in verschiedenen Kulturen. Da gibt es immer den einsamen Wanderer, der Odin ist so ein einsamer Wanderer, es gibt immer die Mutterfigur, es gibt oft so göttliche Zwillinge, es gibt so Ungeschlechtliche und es gibt eben auch diesen Trickster Und er sagt, den Trickster gibt's, um den anderen durch sein Grenzüberschreiten zu zeigen, wo die Grenzen sind. Du hast jetzt nur gesagt, brauchen, finde ich halt so ein hohes Wort, weil in meinem anarcho-daoistischen Denken wäre natürlich eine Gesellschaft möglich, die das nicht bräuchte. Bloß die Gesellschaft, wie sie gerade, in Klammer leider, Klammer zu, ist, brauchen wir das. Mhm. Also mir wäre es lieber, man
bräuchte. Aber dann ist ja interessant, dass es diese Trickster-Figur in allen oder in ganz vielen Mythen gibt.
Ja.
Das heißt ja, dass auch die früheren Gesellschaften irgendwie Bedürfnis hatten
nach. Die waren auch schon scheiße.
Trickster. Und du hast ja vorher schon gesagt, der Trickster ist eine sehr komplexe Figur. Mhm. Der ist jetzt ja nicht nur Trickster, sondern der kann ja nicht die ganze Zeit immer nur gegen die Regeln sein, weil sonst wäre er ja auch irgendwann nicht mehr akzeptiert in diesem Regelwerk. Und ich glaube,
ja, das er ist geduldet. Ich weiß nicht, ob er akzeptiert ist.
Ja, geduldet.
Also Loki ist geduldet.
Genau. Aber er kann sich ja nicht ständig nur gegen die Regeln wenden. Er muss ja auch ab und zu mal mit den Göttern kooperieren. Sonst würde er wahrscheinlich nicht mehr geduldet werden.
Also wenn ich über Loki nachdenke, ja, der hilft ja auch.
Ja.
Also Loki hilft den Göttern auch. Aber der macht so ein bisschen, der ist halt klüger. Und deswegen brauchen sie ihn. Und er profitiert von ihnen auch so. Also bei Loki ist es übrigens so, ja, der ist dann am Ende ist er halt schon auch gegen die Götter.
Ja, im Ragnarök.
Da ist er gegen die Götter, ja. Und aber sonst, die brauchen ihn einfach so.
Also wenn wir mal auf sein griechisches Pendant und jetzt kommen wir mal zu dem
ja, gut.
eigentlichen Gott unserer Folge, zum Hermes kommen.
Ja.
Der ist erstmal der Götterbote.
Weißt du, was Hermes und Loki gemeinsam haben?
Erzähl's mir.
Du hast vorhin schon gesagt, Geschwindigkeit ganz am Anfang.
Ah ja, genau.
Loki hat verzauberte Schuhe.
Ah ja, Hermes
die
auch.
Die ihm
ja.
Fliegen erlauben.
Genau.
Und der Hermes ist auch ein Flügelbeschuter oder
Ja, und hat sogar einen Flügelhelm, deswegen heißt ja auch der Paketdienst Hermes, weil der angeblich so schnell die Pakete bringt. Also, aber Hermes ist Götterbote. Er ist extrem schnell. Wenn Zeus irgendwie einen Auftrag hat, dann schickt er ihn wohin. Und Hermes erledigt es kurz. Da ist Hermes ja eigentlich der absolut Untergebene, der sich total ins Regelwerk einfügt.
Macht er das auch dann immer?
Ja, er macht das auch.
Ah, okay.
Er überbringt zum Beispiel, du sollst die Botschaft so, du darfst jetzt nicht mehr länger auf dieser Insel bleiben, bau dir ein Floß und guck mal wieder, dass du auf die Beine kommst.
Okay.
Also da ist er ja total regelkonform. Er erfüllt auch diese untergebenen Funktionen, fast schon Dienerfunktion, könnte man sagen, als Bote. Dabei hat er diese unglaubliche Geschwindigkeit. Deswegen heißt ja auch der innerste Planet, der um die Sonne kreist, Merkur, ja, weil er eben am schnellsten sich bewegt von der Erde, also auch die geringste Umlaufzeit hat.
Ja.
Wenn wir schon bei dem Begriff
Merkur ist der römische Name.
Das ist der römische Name, der lateinische Name, genau. Merkis heißt übrigens die Ware. Also da merkt man, Merkur ist der Gott der Waren, der Händler.
Mercutio und so.
Und der Händler ist zugleich auch immer irgendwie einer, der den anderen versucht zu übervorteilen und damit de facto ein Dieb.
Ja, ein Trickster.
Also da geht es nämlich ums Eigentum. Ja, das ist, genau. Das, also Hermes ist, oder Merkur ist der Gott der Händler, der Diebe, damit auch der Reisenden, weil die Händler müssen natürlich reisen.
Also du hast gerade Merkur gesagt, aber auch Hermes eben, genau. Ja,
ja, beide.
Ja.
Und er ist der Gott, der Götterbote. Er hat noch ein paar andere Funktionen. Jetzt gehen wir erstmal kurz auf die, also seine Geschwindigkeit ist ganz wichtig mit seinen Flügelschuhen. Er ist für das Geld letztendlich zuständig, für den Handel. Und ich meine, das sieht man ja auch, kein Handel, kein Geschäft ohne irgendwie zumindest mal den Versuch von Betrügereien. Man will immer für sich den besten Deal, wie es neuerdings so schön heißt, rausholen. Ne? Man will auch irgendwie den anderen am besten über den Tisch ziehen, wenn man es hinkriegt, je nachdem mit was für einem Partner man es zu tun hat. Es geht darum, möglichst viel Gewinn rauszuschlagen. Und da der Hermes ist schon auch ein listiger Gott irgendwie. Also der hat einfach eine Klugheit, eine Gewandtheit, natürlich auch eine Schnelligkeit. Also er ist ein sehr agiler Gott. Deswegen wird er auch sehr jugendlich dargestellt.
Die Schnelligkeit ist nämlich ja nicht nur physisch, sondern der ist auch geistig schnell.
Ja.
Und das ist ja auch, das darf man nicht übersehen.
Also das hängt ja auch direkt mit seiner Geburt zusammen. Ja. Da war er ja auch schon geistig, er war noch ein kleines Kind und eigentlich schon allen anderen Göttern überlegen.
Der ist direkt aus dem, wie war's, der ist direkt aus dem Schoß seiner Mutter direkt in die Wiege gehüpft quasi von alleine. Mhm. Und ist am ersten Tag schon, oder ich weiß nicht genau, ob es erste oder zweite, am ersten Tag ist er direkt aus der Höhle raus und hat eine Schildkröte getötet und daraus eine Leier gebastelt, so direkt am Anfang.
Genau, hat sich ein Instrument gebastelt, hat darauf gespielt. Das war ihm dann auch ganz schnell schon langweilig, sodass er sie wieder weggelegt hat. Und sein zweiter Kuh war dann schon, hatte was mit Rindern zu tun, ja, mit Kühen, nämlich sein älterer Bruder, also Hermes ist auch ein Sohn von Zeus und sein älterer Bruder, der Apollon, der hatte eine große Rinderherde. Das heißt dann immer, 50 Rinder habe er gehabt und Hermes hat die gestohlen, entführt und damit sein Bruder Apollon nicht mitkriegt, wo er seine Kühe hingebracht hat, hat er die rückwärts in eine Höhle reingeführt, sodass quasi die Abdrücke
die falsche Richtung
der Hufe der Kühe in die falsche Richtung zeigen und man denkt, die Kühe seien aus der Höhle rausgelaufen. Also er hat gleich eine sehr listige oder einen sehr guten Plan gehabt, wie er seinen Diebstahl vertuschen kann. Und Apollon hat dann ihn trotzdem angeklagt vor Zeus.
Es hat, ich glaube, wie heißt der andere? Der Sonnengott? Helios? Der hat es gesehen. Der hat es petzt.
Nee, es gibt so einen Hirten. Also
okay.
Merkur wird auch, oder Hermes wird auch noch teilweise als Gott der Hirten bezeichnet, der eben für Vieh zuständig sei. Da verschmelzen auch wieder ganz viele alte Lokalgottheiten miteinander. Und der hat es dann dem Apollon gepetzt, genau. Okay. Und dann zerrt ihn Apollon vor Zeus und vor Zeus sagt halt der kleine Hermes, der ist ja gerade erst einen Tag, also ja, also ich bin ja nur ein kleines Kind, woher soll ich denn überhaupt wissen, was eine Kuh ist?
Super geil.
Und die glauben ihm aber trotzdem nicht, weil er wirkt so kompetent und dann, dann macht er den Deal tatsächlich, also er will diese Rinder gerne behalten von dem Apollon und er schenkt dem Apollon diese Schildkröte, aus der er eine Leier gemacht hat. Und damit wird dann der Apollon später der Gott der Leier und des Saitenspiels und des Gesangs. Und Hermes darf eben seine Rinderherden behalten. Also der spielt quasi mit seiner Kindlichkeit und gleichzeitig ist er geistig allen anderen schon überlegen, obwohl er noch so jung ist.
Und da muss ich direkt halt an Loki denken. Weil es ist genau dieses Ding, das ist auch in diesen Thor-Filmen, macht es dieser Schauspieler auch oft sehr gut, dass... Also in Asgard bei den nordischen Göttern ist immer so, wenn irgendwas komisch ist, dann der Thor denkt sich erstmal, Loki ist schuld. Der geht erstmal zu Loki und Loki wird oft so beschrieben, was Loki perfekt kann, ist gleichzeitig unschuldig und selbstgefällig gucken. Diesen Gesichtsausdruck so, ich war's nicht, aber ist auch alles ziemlich geil. Und genauso stelle ich mir diesen zweiteigigen Hermes vor, sagt so, ich bin nur zwei Tage alt, ich weiß gar nicht, was eine Kuh ist. So, das finde ich, das gefällt mir.
Ja, ja. Also eben, er bleibt auch irgendwie immer jung in den Darstellungen. Der Name, die Herkunft seines Namens ist auch sehr ungenau. Herma heißt im Griechischen auch das, der Stein oder so ein Fels. Und es gab wohl im alten Griechenland an Wegesgabelungen Hermen. Und es waren einfach Steinbüsten, an denen oben ein Gesicht und dann ein Phallos-Symbol, also ein Penis, angebracht war.
Ich habe schon gedacht, wir machen eine Sendung ohne Penis.
Ja, nee, das geht nicht.
Okay, ja.
Und vielleicht kommt der Name auch von diesen Hermen, von diesen Steinsymbolen. Und der Hermes ist damit auch irgendwie so ein Gott wiederum, so ein, ja, der Fruchtbarkeit, der Jugend, der eben aber auch den Wanderern und damit dann wieder den Händlern, die ja immer unterwegs sind, den Weg zeigt. Also bei dem verschmilzt ganz viel.
Und er zeigt noch jemandem Weg?
Ja, den Toten tatsächlich, also auch aus der Unterwelt oder in die Unterwelt zurück oder hin, sagen wir mal. Da ist sein Beiname der Hermes Psychopompos, also der die Seelen geleitet in die Unterwelt. Er führt die Toten hinunter und bringt sie zu diesem Fährmann Charos.
Ich frage mich dann,
der Charon, Entschuldigung, der sie dann über den Styx wiederbringt.
Ich frage mich dann, ob dann Hermes so wie der so drauf ist, ob er zu dem Ton sagt, so, hast du deinen Honigkuchen auch dabei? Oder was sagt so, hey, wir müssen noch einen Honigkuchen backen, sonst läuft es dann nicht oder so.
Also ich würde ja mal sagen, der Hermes ist ziemlich überlastet. So wie die Paketboten heute. Die haben ja eh auch viel zu viel Stress, haben viel zu viel zu tun. Wenn der ständig die Aufträge vom Zeus irgendwo hin und her bringen muss, muss übrigens auch noch im Olymp, muss er die Götter auch noch bedienen. Also das ist
aber
auch
noch sehr schnell. Er ist sehr schnell.
Ja,
er ist schneller als Licht.
Aber okay, gut.
Doch, das irgendwo steht es, dass das schneller
ist. Aber ob die in der Antike wussten, wie schnell Licht ist, okay. Ja, okay. Aber er ist, genau, die Schnelligkeit ist bei ihm ganz wichtig. Aber wenn der jeden Tag alle Toten in die Unterwelt bringt, das ist ja krass. Das schafft ja keiner. Also da, ich glaube, ich wäre nicht gerne der Hermes.
Echt? Ja, okay, stimmt. So gesehen, ja. Aber nur aus diesem Grund, weil für mich ist es natürlich, wie du schon merkst, schon auch so ein
der ist Favorite hektik.
Von mir. Ich finde es schon gut. Das ist schon ein bisschen hektisch.
Also in der Fußballmannschaft so einen Schnellen zu haben, ist schon gut.
Ja.
Das wird dem olympischen Team sicherlich einen Vorteil bringen.
Ja.
Aber so ein Paketbote wäre ich nicht gern, der ständig nur den ganzen Tag hin und her.
Ja, ich habe den halt nicht so als Paketbote, ich habe den eher so als Apollon-Verarscher wahrgenommen. Also es gibt glaube ich, noch eine andere Geschichte, wo Apollon nochmal verarscht. Aber ich wollte auch noch sagen, dass bei Hermes ja noch hinzukommt, dass er, was heißt hinzukommt, er wird ja auch mit Anubis verglichen, wobei,
also ja, Anubis halt ist... und Tod. Also T-H-O-T.
Was ist das noch?
Ach, das ist auch ein anderer ägyptischer Gott.
Ja, ja, ja. Und Anubis, also ist in unserem Logo sitzt wo? Dritter von links, oder?
Genau, der ist in unserem Logo der Schakalköpfige, genau. Der schwarze Gott.
Und der ist, Anubis ist, der bringt in Ägypten die Toten ins Totenreich und Anubis, es ist einfach, also was ich mir gemerkt habe von dem, was ich cool finde, ist, der hat das Mumifizieren erfunden.
Genau, und der wägt auch ab, also da gibt es so ein Totengericht und der wägt dann ab, der wiegt das Herz der Gestorbenen und guckt, ob sie verdammt werden oder ob sie sozusagen die Seele erlöst wird. Und der Tod, das ist so ein ägyptischer Gott, der hat einen Ibis-Kopf, ein Ibis ist ein Vogel,
okay.
Und der hat ist der Gott der Schrift und der schreibt es dann nämlich auf beim ägyptischen Totengericht, also der hält quasi... Ja, macht da Protokoll, wer dann verbannt wird und wer nicht. Und der Hermes wird dann auch oft mit dem Tod verglichen, weil der Hermes mit der Verbindung der Schrift oder mit der Erfindung der Schrift in Verbindung gebracht wird. Und gerade in der Spätantike, in der Neuplatonik, wird dann gibt's so eine Vermischung aus diesen ägyptischen Gottheiten und dem Hermes. Und daher kommt auch der Begriff der Hermeneutik. Ja, die sich ja eigentlich, also die Auseinandersetzung mit Wissenschaft letztendlich bedeutet.
Okay, aber jetzt nochmal Hermes als Trickster. Also ich meine, Loki ist schon noch mehr ein Trickster, finde ich. Kommt mir so vor, Hermes... Ist es nur dieses am Anfang? Also da am Anfang, klar, das ist ja super mit, die Geschichte ist mega trickstermäßig so. Weil die Trickster sind oft halt unberechenbar. Man kann nicht so richtig, man weiß nicht, wie die gleich handeln werden. Also, und man weiß auch nicht eben, auf welcher Seite sie sind. Das ist meistens, und es gibt eben diese Aussage, die sind da, um die Grenze, also C.G. Jung sagt, sie sind zwanghafte Grenzüberschreiter, was ich schon wieder nicht ganz so cool finde, weil zwanghaft ist für mich ein blödes Wort. Also ich bin, ich würde gern, für mich ist das Ideal eher so, keine Grenzen sehen. Also ich finde Grenzen oft was Negatives, also nicht nur bei Ländern und Flüchtlinge, wenn es keine Grenzen gäbe.
So Zäune.
Ja, genau. Also wenn wir keine Grenzen hätten, hätten wir viele Probleme auf der Welt nicht, dann müsste man nicht sagen, oh Gott, hier müssen wir die Flüchtlinge zurückweisen, vielleicht wäre Klimawandel auch nicht mehr so ein Problem, weil dann sagen, ah ja, okay, bei euch steigt es mehr, kommt zu uns, Grenzen, aber ich finde auch geistige Grenzen halt so, oder auch man denkt sich ja manchmal, oh Gott, wir sind jetzt irgendwie so zu alt, um noch irgendwie was machen und so, das ist auch schon so eine Grenze und ich, für mich ist zum dummes Beispiel am Rande, ich habe mal vor einem halben Jahr einen Artikel gelesen in der Zeit, da stand, dass man eben theoretisch mit 60 noch fast genauso fit sein kann wie mit 23 und warum man nicht so fit ist, weil man stressige Arbeit hat und Kinder und deswegen geht es ab 30 bergab. Hauptsächlich deswegen denkt man so, gut, ich habe keine Kinder, ich habe keine stressige Arbeit, jawohl. Also das ist auch so eine Grenze und ich finde Grenzüberschreiten dann gut, wenn man sie nicht wahrnimmt. Und ich frage mich gerade nur noch mal mit dem Hermes, passiert es sonst noch irgendwie? Oder
nee, eigentlich nicht. Genau, eigentlich der ist so, der entspricht diesem Modell, das er später abbaut. Der ist am Anfang als kleines Kind extrem listig und gewandt und schlau. Und dann später
macht er seinen Job.
Ja, da macht er nur seinen Job, genau. Er hat ja auch genug zu tun. Er muss die Seelen in die Unterwelt leiten und er muss die Nachrichten von Zeus und den Göttern hin und her transportieren. Und sonst hat er eigentlich keine wirklich großen Aufgaben. Das Interessante ist auch, dass er ein Gott ist, der quasi keine Liebschaften hat, außer eine einzige ist überliefert. Das ist ein bisschen kurios. Angeblich hatte er was mit Aphrodite.
Okay.
Und daraus kam dann ein Geschöpf, der Begriff, den gibt es heute noch, ein Hermaphrodit. Ah. Also das ist ein Zwitterwesen dann.
Und das ist ja der Trickster eigentlich vor dem Herrn eigentlich, finde ich so. Also dieses Zwitterwesen, also ist halt auch wieder so nicht in die Norm passend. Oder ich weiß nicht, was gibt es vor dem Hermaphrodit noch? Was macht?
Nö, da gibt es dann gar nicht so viel dazu.
Ah, aber ist cool.
Also einfach, dass der halb Mann, halb Frau ist.
Ja, also aber auch, ja.
Ja.
Und sonst hat er
aber sich dann eben auch wieder nicht an die Regeln hält, ne?
Ah, ja, ja.
Aber sonst ist der Hermes in der jetzt wirklich klassischen Antike nicht so mit Ausschweifungen oder besonderen Tricks oder sonstigen großen Geschichten überladen, außer okay, dass er eben diese Funktion für die Händler, für die Diebe und ganz oft eben für die Toten zum Geleit und als Götterbote natürlich erfüllt.
Dann, ja, vielleicht habe ich ihn überschätzt. Nee, weil ich fand ihn so bisher so, kam mir so vor wie einer der interessanteren Götter, also eben wegen dieser Geschichte mit Apollo, finde ich wirklich super, super genial. Ich muss jetzt doch nochmal an Fußball denken, also für mich so ein bisschen so ein David Odonkor, erinnerst du dich? Der dann eingewechselt wird, der konnte nichts, der ist nur einmal schnell gewesen und hat dann den Ball auf Oliver Neville gespielt, das war ein Tor und das war
okay, alles
gegen Polen damals. Das war so der, und für mich so, vielleicht ist Hermes so ein Typ, so, vielleicht sitzt er doch nur auf der Bank, mal schauen.
Ja.
Das müssen wir, ja, wenn wir alle durch haben, kann man es besser beurteilen.
Also zumindest mal heute, gerade durch diesen Paketdienst Hermes, glaube ich, das, was von ihm übrig bleibt, ist das, dass er einfach nur eine Aufgabe erfüllt und dabei verlässlich und sehr schnell ist.
Ja. Ah, ich bin fast enttäuscht.
Ja.
Nee, okay.
Ja.
Ja, also ich muss kurz noch überlegen, Trickster, ob es zu Trickster noch was gibt. Doch noch nur eine ganz Mini-Sache. Ich wollte noch kurz eben zu C.G. Jung was sagen. Das ist, also C.G. Jung, weil ich den paar Mal den Namen erwähnt habe, C.G. Jung war Schweizer Psychiater, der sich eben sehr viel Gedanken gemacht hat über verschiedene Kulturen. Und der hat, für ihn hat es interessiert, das kollektive Unbewusste. Und das kollektive Unbewusste ist der Teil des Unbewussten, der von unseren Erfahrungen unabhängig ist. Das heißt, den haben wir gleich. Und deswegen hat er
halt... Ist der quasi genetisch überliefert?
So könnte man sagen. Oder ist er in unserer Biologie irgendwie drin. Mhm. Und unsere Biologie drin ist, dass wir was essen wollen, dass wir was trinken wollen, dass wir uns sehen nach und so. Das ist das. Ja. Und das hat er halt erforscht und ich finde C.G. Jung interessant, vielleicht nicht als Psychiater, aber als so Kulturforscher. Und ich finde es einfach ein interessantes Thema, ja, ob die Kulturen die verschiedenen Sachen voneinander abgeschaut haben oder ob es eben so in ihnen automatisch drin ist. Und der kennt sich eben auch sehr gut aus mit fernöstlicher Philosophie, der kennt sich aus mit Konfuzius, mit Lao Tse und so, da weiß, hat er sehr schöne Zitate gemacht. Und ich finde eben, bei ihm gibt es eben diese Trickster-Figur, da hat er auch viel drüber nachgedacht und halt festgestellt, dass es die in verschiedenen Kulturen gibt. Und das ist halt für mich ein sehr interessanter Anknüpfungspunkt, weil ich das eine Figur finde, die weniger naheliegend ist wie jetzt eine Erntegöttin. Das ist klar, wir wollen alle Mais essen, also haben wir einen Maisgott. Aber dass man diesen Trickster noch braucht, und den gibt es, die Azteken haben auch Trickster. Also es gibt es überall. Und das finde ich spannend und ich wollte jetzt nur kurz mal C.G. Jung erklärt haben.
Der Hermes, der ist schon, erfüllt gewisse Bedingungen dieses Tricksters, aber nur in seiner jungen Phase. Und zum Beispiel der Prometheus ja auch. Und ich glaube, es gibt auch noch andere Götter, zum Beispiel Hephaistos. Der dann eventuell Trickster-Funktionen erfüllt.
Ja, ich glaube trotzdem.
Aber der Hermes ist eben zu komplex, um nur als Trickster durchzugehen.
Okay, ja, also ich finde, ja, also ich glaube auch, dass der Parade-Trickster ist wahrscheinlich Loki. Also,
Wahrscheinlich, ja.
der ist
Ja.
auch ein Gestaltwandler, der verwandelt sich an alles Mögliche, in ein Pferd und so weiter. Gut, aber so, mich dürstet, ist übrigens ein Zitat aus der Bibel, mich
Ach
dürstet,
was.
ja, Johannes 19, Vers 28, Jesus hängt am Kreuz
Oh.
und sagt, mich dürstet, und dann geben sie ihm einen in Essig getränkten Schwamm.
An einer Lanze. Ein
Ja,
römischer Soldat. Ja, ach.
genau. Und er
Weißt
sagt
sogar,
er,
wo das steht. Interessant.
ja, aber mich
Gut.
interessiert nicht der essiggetränkte Schwamm, sondern etwas anderes. Und
Der Teufel ist übrigens kein typischer Trickster mehr, weil der nur noch böse ist.
aber der Mephisto von Goethe ist auch ein Trickster.
Ja, aber der ist ja wieder ein etwas frei
Ja,
interpretierter Teufel.
genau.
Okay, wir gehen zum Trinken und zum Essen über. Wir machen heute ein Spinat, Kichererbsen, Tomaten, eine Pfanne und dazu gibt es Reis.
Super.